sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 98. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dem lieben Wulf zusammen.
Oh, guten Abend.
Und heute gibt's ein paar News, die zum Teil wenig überraschend waren, zum anderen Teil aber dann doch schon wieder überraschender waren. Aber wir fangen erstmal mit einem Spiel an, weil dieses Spiel in seiner Konsequenz dann zu einem größeren Themenblock einleiten kann, weil unter anderem nach dem Spiel einiges passiert ist. Nämlich die Partie zwischen Memphis und Phoenix Rising. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ist der Sieger, steht quasi schon vor dem Spiel fest. Und da hätte ich gesagt, Phoenix macht es. Was würdest du aktuell sagen, wenn du da höher ranken würdest?
Eine gute Frage. Also ich hatte ja vor der Saison gedacht, dass Memphis keine Chance wirklich hat im Westen. Einfach aufgrund, dass sie so weit östlich sind und extrem weite Sachen zum Reisen haben und der Kader jetzt nicht so krass erschien. Vor dem Spiel dachte ich mir, ich hätte schon das auf Memphis erwartet, weil Phoenix mich bisher nicht überzeugt. Memphis ja schon ein paar gute Spiele zuletzt hatte. Aber unterm Strich hätte ich es als eine eher offene Partie tatsächlich gesehen. Also vielleicht ein 2-2 oder ein 3-3 mit irgendeinem Dusel-Tor. Ich habe jetzt keinen so hundertprozentig klar weit vorne gesehen.
Ja, dann schauen wir mal in die Partie, wie es dann jetzt in der Realität aussah. Und man kann schon mal sagen, für ein Team hat die Partie schon recht bald ziemlich gut angefangen, nämlich für Memphis. In der 11. Minute hatten sie ihre erste durchaus gute Chance und die haben sich ziemlich gut erspielt. Allerdings muss man auch sagen, Phoenix hat es ihnen aber auch irgendwie leicht gemacht. Weil es gibt einen, man steht außerhalb des Strafraums noch, die ganz klassische Situation, kommt von links, aber wie gesagt, noch nicht mal auf Höhe des Strafraums. Der Ball wird aber ganz easy peasy in den Strafraum so halb hoch gepasst und dort ist dann Zachary Duncan, der komplett frei steht. Also der hätte sich da einen Tisch aufbauen können, in Ruhe frühstücken, er hätte Platz gehabt. Und der nimmt natürlich super gerne das Geschenk an, den halb hohen Ball da abfangen ist easy und daraufhin kann er dann das Tor machen und sie gehen mit 1-0 in Führung. Von Phoenix leider sehr, sehr schlecht verteidigt. Also den Platz darf er an der Stelle, an der Position, direkt in der Mitte vor dem Torhüter einfach nicht haben.
Das haben wir tatsächlich mehrmals in der Partie, wo ich mir denke, da hat man echt nicht aufgepasst. In der 27. gab es dann eine Sache, die ein bisschen kontrovers gesehen werden könnte. Auch hier, das Tor ist nicht sonderlich spektakulär. Die Spieler kommen von rechts in Richtung Strafraum rein. Der Ball kommt in den Strafraum reingekommen oder reingeschossen. Zwei Spieler gehen zum Ball. Man könnte so interpretieren, dass die Vorlage dadurch erzielt worden ist, dass der Memphis-Spieler den Verteidiger von Phoenix weggrätscht und so dann der Ball zum freistehenden Spieler kommt, der nur noch einschieben muss. Am Ende ist es Marlon, der durch diese, nennen wir es mal, Grätsche, durch dieses Foul, die Vorlage zum 2-0 bekommt und aus kurzer Distanz links im Strafraum einschieben kann. Bin ich nicht ganz sicher, ob es eine gut gemachte Szene war oder eigentlich ein Foul gegen Phoenix. Unterm Strich war es egal, denn das Tor zählt. Und so gab es dann das 2-0 für Memphis in der 27. Minute.
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das ein Foul war oder nicht, weil wie so oft wird die Szene nicht nochmal, man ist nicht nochmal genauer drauf eingegangen. Es ist echt sehr, sehr schade, dass es auch den Videoschiedsrichter nicht mehr gibt in der USL. Weil beide Varianten sind ja möglich. Dass er bei der Grätsche den Ball easy trifft und daraufhin es kein Foul ist. Oder aber, dass er vielleicht den Ball eher nicht trifft und das dann durchaus ein Foul wäre oder tatsächlich ein Foul wäre. Viel relevanter finde ich aber, dass die Aktion schon in meinen Augen ziemlich gefährlich ist, so oder so. Also ob er jetzt den Ball trifft oder nicht. So in den Gegenspieler reinzugehen, kann halt echt schnell für böse Verletzungen sorgen. Weiß nicht, ob man das in der Situation so machen muss. Danach ist erstmal ein bisschen Ruhe. Beide haben so kleinere Chancen, aber eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich was groß Nennenswertes, finde ich. Oder hattest du noch eine Szene?
Nö, nicht wirklich. Eigentlich hauptsächlich nur die Tore.
Ja, wie gesagt, beide haben so minimale Chancen, aber die sind eigentlich noch nicht mal wirkliche Torschüsse. Von daher, ja, es tröpfelt dann so ein bisschen vor sich hin. In der Halbzeitpause natürlich die Trainer fleißig am Ansprache machen. Danach dauerte es dann etwa, naja, 10 Minuten, ein bisschen länger als 10 Minuten, bis es ein weiteres Tor gab. Und das weitere Tor wurde gemacht von Carsten Pfammstig, der ja vorher mit dieser Grätsch-Attacke die Vorlage schon verursacht hatte oder gemacht hatte. Und in dem Fall jetzt ist es ganz klassisch, Ecke, Kopf und Tor und er ist der Torschütze. Gut gemacht, gibt's keine Probleme, auch kein Foul, alles in Ordnung.
Aber hat echt schlecht gedeckt. Also bei aller Liebe, wenn du so frei stehst als Verteidiger und das Ding da locker einköpfen kannst, ja, weiß ich nicht. Also da hat die Zuordnung wirklich gefehlt, finde ich. 3 Minuten später gibt's dann eine recht kuriose Szene, die so ein bisschen beschreibt, was bei Phoenix gerade alles schief läuft. Denn die Vorlage kommt vom eigenen Verteidiger. Auch hier wieder die klassische Szene. Der Memphis-Spieler rennt in den Strafraum, dribbelt ein bisschen hin und verliert dann den Ball durch den Verteidiger, der quasi da rein, ja, grätscht sozusagen. Und von seinem Bein rollt der Ball weiter in Richtung, ja, dann linke Drittel vom Strafraum. Emerson Hyneman kommt ganz entspannt angerannt und haut den Ball dann aus kurzer Distanz mit Wucht unten rein. Und ja, so ist quasi der Ball, der geklärt werden sollte vom Verteidiger, die perfekte Vorlage gewesen für Hyneman, der den Ball reinschießen konnte. Ein bisschen unglücklich, aber hat auch da wieder schlecht gedeckt. Da war halt wirklich kein einziger Verteidiger in der Nähe, dass Hyneman da ganz entspannt reinlaufen und reinschießen kann. Also irgendwie passt da gerade generell die Zuordnung nicht, finde ich.
Ja, absolut. Was vielleicht noch interessant war, war der Torjubel. Also im amerikanischen Fußball, finde ich, hat man das schon häufiger mal gesehen, das Baseball-Ding, auch sehr passend zu dem Stadion, was eigentlich eher ein Baseballstadion ist und auch wirklich mal wieder einen katastrophalen Platz bietet. Da bietet sich auch der katastrophale Torjubel an. Das 1:0 wurde übrigens bejubelt mit einer Eckfahne, die plötzlich dann als Golfschläger umgearbeitet wurde, sagen wir es mal so, oder umgewidmet wurde. Man hatte also irgendwie den Sportbezug an dem Tag. Es blieb nicht bei diesen 4 Toren, sondern es gab noch weitere. In der 65. Minute kam der große Moment von Phoenix. Auch Phoenix will manchmal große Momente haben. Und in dem Fall muss man tatsächlich Phoenix loben. Da stimmte die Zuordnung dann mal, auch das Timing stimmte. Man passte sehr clever. Der letzte entscheidende Pass auf Formella am Ende war sehr gut getimed, war punktgenau. Er bekommt den Ball, ist relativ weit rechts, aber ja, einige Schritte vom Verteidiger entfernt. Und dementsprechend hat er Platz, kann zum Tor laufen und das Tor machen. Da, finde ich, hat Phoenix mal wieder ganz gut reagiert, stand auch ziemlich gut, beziehungsweise er stand genau richtig, um ausreichend Platz und Zeit zu haben. Also ein kleiner Funken Hoffnung, zumindest ein Tor können sie schießen. Gab es denn noch ein weiteres für Phoenix?
Nein, aber ich muss kurz die Szene ein bisschen kritisch betrachten. Denn ich kenne den Torwart von Memphis tatsächlich ganz gut. Einfach dessen, weil er der Torwart von RGV in den letzten Jahren war und ich ja auch ihn letztes Jahr sehr oft bei den Pressekonferenzen sprechen konnte. Und ich ihn ja auch jede Woche live gesehen habe. Und ich mag Tyler Derrick wirklich gern, aber ich finde, das Tor ging hier auf seine Kappe. Also die Verteidiger waren jetzt nicht so ultra weit weg vom Tor oder in der Nähe, dass die nichts hätten verteidigen können. Und Derrick kommt halt voll aus seinem Tor rausgerannt, zu formeller. Klar, er springt nochmal nach, um quasi mal irgendwie sein Übel wieder wegzumachen. Aber wäre er gar nicht aus dem Tor rausgerannt, wirklich recht weit rausgerannt, wäre das nie im Leben so offen gewesen. Also die Vorlage von Phoenix, alles wunderschön gemacht. Aber ich finde, das Tor geht noch mehr auf den Keeper, der leider unnötig komplett rausgerannt kommt und so erst das Tor aufmacht und nicht wirklich gefährdet war in meinen Augen. Das ist so meine kleine Kritik, wenn ich das einwerfen darf.
Ich sehe das tatsächlich gar nicht so unbedingt. Also ja, klar, er hätte nicht mit rauskommen müssen, dann wäre vielleicht die Situation auch nochmal eine andere gewesen. Allerdings fand ich schon, dass auch in dem Fall wieder in dem Fall hat die Verteidigung einfach schlecht gestanden, weil sie Formella komplett übersehen haben anscheinend und er rechts da wirklich Platz hatte und dementsprechend laufen konnte. Und er trifft dann als Torhüter einfach die Entscheidung, komme ich jetzt raus oder nicht? Und ja, war dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber den ersten Fehler hat die Verteidigung gemacht. Es fällt noch ein weiteres Tor in dieser Partie, allerdings wieder nicht für Phoenix, sondern für Memphis. Und in dem Fall ist es ein Vorteil, der genutzt wird, der in dem weitergespielt wird und schnelle, kurze Pässe immer wieder folgen und letztendlich zu Pickering gepasst wird, der in der Mitte auch wieder recht frei steht und bequem einnetzen kann, da gar keine Probleme bekommt. Das war, ja, von Memphis durchaus gut gemacht, von Phoenix wieder sehr offen verteidigt. Also in der Partie stimmte halt wirklich sehr, sehr viel für Phoenix nicht.
Gehe ich mit. War ein durchaus okayes Tor, aber auch da hat mich auch der Torwart nicht überzeugt, was klar schwer ist, wenn du 5 Gegentore kassierst, aber er wirkt halt auch jetzt, bis auf die eine Szene, wo er einen Ball über die Latte boxt, auch jetzt nicht wirklich so, als hätte er die Dinger unhaltbar reinbekommen. Und als Torwart ist ja auch mit deiner Aufgabe mit für die Verteilung deiner Verteidiger zu sorgen. Also bei Standardsituationen, wer deckt wo was oder wer deckt wen oder ähnliches. Und ja, unterm Strich Memphis gewinnt 5-1, finde ich völlig verdient. Und bei 10-3 Torschüssen sieht man auch wirklich stark, dass das eben ja nicht ganz unverdient gewesen ist. Und ja, Memphis gewinnt sehr hoch, ein bisschen überraschend hoch, hätte ich gesagt, vor dem Spiel. Aber passt schon zur aktuellen Lage, wo Memphis schon des Öfteren zuletzt gewonnen hat.
Man muss übrigens auch dazu sagen, dass von den 3 Torschüssen, der erste ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, der zweite war der im Tor war. Und dann gab es noch einen dritten, wann war das, ich glaube in der 77. Minute oder so. Also ja, der ging aufs Tor, aber der war dermaßen ungefährlich, dass man sich eigentlich schämen müsste, dass es als Torschuss gewertet wird. Also nach vorne hin ging für Phoenix in der Partie eigentlich fast gar nichts, was ein enormes Problem ist auf jeden Fall. Phoenix hat Probleme, so viel wissen wir jetzt schon mal. Und da ist ja dann nach dem Spiel noch etwas passiert. Es musste eine Person den Sessel räumen.
Der Trainer, und zwar, ja, direkt quasi nach dem Spiel wurde der Trainer von Phoenix entlassen. Mr. Stone. Und ich bin ehrlich, ich bin sehr unentschlossen. Klar geht es auf seine Kappe die ganze Saison, aber A, wurde er quasi ins gemachte Nest gesetzt, nachdem ja Juan Guerra kurzfristig zu Houston gewechselte. Also er hatte quasi gar keine Kaderentscheidungen. Und B, muss man bei Phoenix halt beachten, dass sie ihre wichtigsten Spieler in der letzten Saison oder vor der letzten Saison verloren haben und nicht adäquat ersetzt haben. Also als Beispiel, mehrere der wichtigen Verteidiger sind gegangen und nicht zurückgekehrt und alleine die Offensivgruppe. Also unser wundervoller Danny Trejo ist gegangen und Arteaga ging zu Tampa. Und als Stürmer hat man eigentlich nur einen Kerl und das ist Remy Cabral, Ex-Los Dos-Spieler, der von Colorado ausgeliehen worden ist und mit 7 Scorern in insgesamt 14 Ligaspielen noch der beste Mann bei Phoenix ist. Und ja, also wenn du einen Trainer reinsetzt, der quasi der Assistenztrainer vom Alten war, der keine wirkliche Kaderentscheidung hat und wo du die wichtigsten Leute mitnimmst, also quasi gehen lässt und nicht ersetzt, ist es irgendwie ja ein bisschen fies, würde ich sagen. Vor allem, weil sie ungefähr auf derselben Lage sind, wie sie letztes Jahr zur selben Zeit waren und am Ende noch Meister geworden sind. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die quasi Clubverantwortlichen einen Sündenbock brauchten und ihn daher genommen haben. Klar, wenn du hohe Ansprüche hast und wieder Meister werden willst, musst du irgendeine Reaktion zeigen. Aber wenn du halt die Hintergründe bedenkst, finde ich, ist es irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht. Und daher, ja, der Trainer wurde gegangen nach dem Spiel gegen Memphis und jetzt suchen sie einen neuen Trainer, der Phoenix zum 2. Titel in 2 Jahren führen soll.
Ja, also zu der These mit dem Sündenbock kann ich tatsächlich gar nicht widersprechen, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass man die Probleme, die ja ganz offensichtlich sind, gar nicht erst angeht oder versucht anzugehen, indem man beispielsweise bessere Verpflichtungen macht oder mal scoutet, wen man jetzt sich noch holen könnte. Und stattdessen dann einfach irgendwie reagiert, um zu zeigen, man reagiert. Aber es trifft dann in meinen Augen auch nicht die richtige Person. Da müsste dann vielleicht der Sportdirektor gehen oder andere Funktionäre, die Entscheidungen im Club treffen und die schon viel eher die Verantwortung hatten als der Trainer. Allerdings gab es ja zuletzt in der USA Championship so einige Trainerwechsel. Willst du mal zusammenfassen, was so passiert ist? Da gab es ja Sprünge nach Europa, Sprünge innerhalb der USA, aber auch so ganz komische Sachen.
Also wir haben noch den Trainer von Orange County, der hat einen Wechsel bekommen. Morten Carlsen, wie man vielleicht vermuten kann, Däne. Und der bekam ein Angebot, in die dänische erste Liga zu wechseln, zum aufgestiegenen Lyngby BK, und hat das Angebot auch angenommen und wechselte dementsprechend als Trainer nach Dänemark. Kommt, glaube ich, nicht so krass unerwartend, wenn du so ein gutes Angebot kriegst und ja in die Heimat wechseln kannst. Orange County hat seitdem auch nicht besser gespielt. Das heißt, der typische, ich könnte sagen, Trainer, New Trainer Bounce mit dem Co-Trainer hat noch nicht viel bewirkt. Aktuell sehr heiß in der Gerüchteküche, dass Alan Marcina von San Antonio sehr bald gehen wird. Und die Verantwortlichen eigentlich nur noch warten, ob Neil Collins frei wird, der ja seines Zeichens sehr lange Trainer bei Tampa war und erst vor kurzem in Barnsley entlassen worden ist. Das ist noch nichts Offizielles und irgendwie traut sich der Club da noch nicht zu machen. Aber auf jeden Fall offiziell zuletzt Morten Carlsen von Orange County zu Lyngby und eben Danny Stone, der jetzt von Phoenix rausgekegelt worden ist. Und ja, wirklich einfach nur ein Sündenbock war. Wo selbst die Supporters Groups jetzt Alarm machen gegen ihren eigenen Club und sagen, ey, das könnt ihr so nicht machen. Und das ist schon bezeichnend, finde ich.
Morten Carlsen könnte auch der Name von einem Schachspieler sein, wenn man ehrlich ist.
Ja, warum nicht? Gibt's im dänischen Schachweltmeister, würde ich ihm gönnen.
Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und recherchieren, was so die besten Namen für Schachweltmeister sind. Und danach geht's dann weiter mit Fußball. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen einmal in die League One zu einer Partie, die ein kleines Derby geworden ist. Auf sympathische Art und Weise, muss man tatsächlich sagen. Also die Geschichte dahinter ist sehr niedlich irgendwie und zeigt, finde ich, mal wieder, warum der US-Fußball irgendwie was Besonderes ist. Bei LA Galaxy beispielsweise in der MLS gab es ja auch mal eine ähnliche Geschichte, also nicht ähnliche Geschichte in dem Sinne, aber auch da gab es so eine Fangeschichte, die dann eine Historie mit sich zog, die immer interessanter wurde. Und so auch hier bei dieser Partie, die jetzt zu einem Derby geworden ist. Was würdest du sagen? Wie würdest du dieses Derby beschreiben oder den Weg dahin?
Also wir reden vom Hennessy Derby, das auch genau deswegen so heißt, weil es um eine Flasche Hennessy, also Alkohol, geht. Dieses Derby begann ursprünglich durch zwei Freunde. Einer war Supporter der Richmond Kickers und der andere war Supporter der Jungs von Forward Madison. Diese Flasche wurde quasi immer dem übergeben, der das Derby gewonnen hat. So bekam dann auch das Derby seinen Namen. Das Besondere hier daran auch ist, dass, man könnte sagen, beide Vertreter der Afroamerikaner sind und beide Clubs dahinter oder beide Supporters Groups eben auch sehr quasi aufgrund der farbigen Kultur beruhen. Und das eine relative Besonderheit ist, dass es quasi, ja, wie könnte man sagen, würde ich sagen, nicht mal Majority ist ja Englisch, aber quasi Hauptbestandteil eben der farbigen Kultur sind und eben Anteile aufgrund der farbigen Mitglieder hat. Und von diesem kleinen, aus Spaß, ich gebe dir mal ein Hennessy aus, wenn wir gewonnen haben, wurde eben quasi die Unterstützung durch die Supporters Groups und auch die Clubs haben das Ganze angenommen. Und so sieht man auch gerne dann eben hier ein Fass mit Hennessy und dann eben drauf, ne, der Gewinner kriegt das Hennessy als Team zugelost. Und ich finde schön, aus der kleinen, ich nenne es mal Trinkspielgeschichte, eine Unterstützung für die Afroamerikaner und dann eben auch für die beiden Clubs, um die es ja quasi auch am Ende dann natürlich gehen soll. Und so reden wir auch dann heute über das Hennessy Derby zwischen den Richmond Kickers und zwischen Forward Madison. Und ja, ergänze mich gerne, wenn du das noch besser beschreiben kannst.
Du hast es wunderbar beschrieben. Bei der LA Galaxy ging es dabei übrigens um ein Fass Bier. Und das war entstanden zwischen deren damaligen Torhüter und der Supporters Section. Der Torhüter hatte mit ihnen gewettet gehabt. Die Supporters Section hatte gewonnen und daraufhin gab es dann das Fass Bier und das hatte sich dann weiterentwickelt. Also so schnell können solche Geschichten entstehen und dann für viele, viele Jahre halten. Oder es entsteht eben so wie in dem Fall jetzt hier ein Derby mit multikultureller Geschichte dahinter.
Los, kurzer, bevor wir loslegen. Wer war nochmal der Keeper damals bei Los Angeles? Kenne ich den? War das Casey Keller oder so?
Ja, ich hatte es gerade überlegt, ob er es war, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Sagen wir mal, zu 85% war es.
Okay, gut, das war noch ganz interessant.
Wir schauen uns jetzt mal an, wer dieses Derby gewonnen hat und wer ja am Ende einen Schluck aus der Pulle trinken durfte und wer nur dabei zugesehen hat. Die Partie fing interessant an, würde ich sagen. Also es gab schon in den ersten paar Minuten immer mal wieder ein paar ganz interessante, ganz vielversprechende Aktionen. Allerdings die erste richtig große Aktion gab es in der 22. Minute. Und was ich da besonders interessant fand, war, es wirkte ein bisschen wie heiße Kartoffel. Da stehen 3-4 Spieler von den Richmond Kickers im Strafraum oder am Strafraum von Forward Madison. Und keiner scheint so richtig den Ball haben wollen, um dann letztendlich aufs Tor zu schießen. Und dann geht diese heiße Kartoffel da so ein bisschen zwischen den Spielern hin und her. Es wird mehrfach gepasst. Und am Ende ist es dann, am Ende muss halt irgendjemand dann doch mal den Abschluss finden und versuchen, ein Tor zu machen. Die Situation war tatsächlich erfolgreich. Der Ball geht ins Tor und der Torschütze war in dem Fall wie spricht man überhaupt aus? Terzigali? Nee. Genau, er war derjenige, der am Ende die heiße Kartoffel hatte und sie abgeben musste, macht sie ins Tor. Dementsprechend nach 22 Minuten führten die Richmond Kickers. Jetzt ist die Frage, ist das eine heiße Derby-Partie, in der es ganz viele Tore gibt?
Jein, also eigentlich wurde es erst zum Ende hin wirklich spannend. Die meisten Szenen aus beiden Richtungen haben mich nicht so wirklich überzeugt. Richmond versuchte es gerne mit Fernschüssen, die, ja, aufgrund der langen Distanz die Wucht verloren, sodass Bernd Schippmann den Ball ganz locker auffangen oder notfalls zur Seite klären konnte. Und auf der anderen Seite hatte Madison oft Schüsse aus naher Distanz direkt auf den Keeper, wo dann halt Pablo Jara, im Keeper von Richmond, entspannt klären konnte. Also wirklich krasse Torszenen gab's, fand ich, eher wenig. Da war eher viel, ja, ich sag mal, Keeper-Lehrbuch 1x1 dabei, wo die Keeper nicht wirklich gefordert wurden.
Kann ich dir absolut nicht widersprechen. Also, beide Teams hatten so ihre Schönchen, aber da war wirklich nicht viel dahinter. Und es dauert bis zur 90. Minute, bis ein weiteres Tor fällt. Und das Tor fällt für Forward Madison. In dem Fall ist es ganz klassisch Ecke, Kopfball, Tor. Und naja, man könnte jetzt annehmen, das war's. 3-4 Minuten Nachspielzeit, das Ding ist durch. Allerdings, es gab ja richtig viel Nachspielzeit. Jetzt ist die Frage, ist da noch was passiert?
Ein Derby wäre nichts ohne schönen Derby-Sieg. Und es dauerte exakt 10 Minuten in der Nachspielzeit. Und es gab einen sehr, sehr langen Freistoß von Vinales. Ich würde sagen, eher näher am Anstoßkreis von der Entfernung als beim Strafraum. Links an der Seite, Vinales schlägt den Ball sehr weit in den Strafraum rein. Und Dwyer hüpft hoch, kriegt den Ball per Kopf aufs Tor gelenkt. Und so geht der Ball knapp, ja, mittig am rechten Pfosten ins Tor. Bernd Schittmann kann da aus der Distanz nicht mehr viel machen. Und das war dann das 2:1 Siegtor für die Heimmannschaft. Und O'Dwyer hat damit das Siegtor geköpft.
Bei Footmob, wer das mit benutzt, kann man sehen, dass Adrian Billhardt, zumindest bei Footmob, als der Spieler des Spiels gewählt wurde. Zeigt mir wieder so ein bisschen seine Leistung so in den letzten Monaten. Ich finde, da ist er mehrfach sehr positiv aufgefallen. In dem Fall jetzt zwar ohne Tor, aber immer in den gefährlichen Situationen auch vorne mit dabei. Hast du ansonsten noch was zu dieser Partie?
Nicht wirklich, nur dass ich mich für Richmond freue. Die haben durchaus einen netten Kader, sind aber jetzt nicht so stark in der Saison bisher. Und so ein Derby-Sieg kann ja vielleicht neuen Auftrieb, für neuen Auftrieb sorgen.
Ehrlich gesagt, vor der Partie hätte ich auch eher gesagt, dass Forward Madison in der Partie mein Favorit ist. Aber da war wirklich nicht viel hinter in dieser Partie. Schon die paar Chancen, die sie hatten, haben sie dann sehr fahrlässig wieder abgegeben oder haben dann nicht das draus gemacht, was möglich gewesen wäre. Von daher war der Sieg dann für Richmond, die bis zur letzten Sekunde da gekämpft haben, durchaus berechtigt. Gut, dann springen wir mal in die Championship zurück zu einer Partie, die mit einem sehr bekannten Spieler gestartet hat. Dieser bekannte Spieler spielt auch bei der EM mit. Vielleicht weiß jetzt also schon der ein oder andere, wer es ist. Und ja, erstmal vorab, bevor wir über diesen sehr bekannten Spieler sprechen und über das Spiel generell, mit welcher Erwartung bist du in die Partie gegangen?
Ich bin gerade leicht verwirrt, dass ein Spieler von San Antonio oder New Mexico bei der EM dabei ist. Ja, aber ich bin ehrlich, ich habe beide Teams die Saison sehr gut verfolgt. Ich stecke auch in der Materie drin. Ich habe schon auf New Mexico getippt. Es gibt nur einen Grund, warum ich San Antonio doch ein bisschen favorisiert habe, weil sie hatten 10 Tage Ruhe und hatten einige Verletzte zurück. Und New Mexico ist extrem heimstark. Die haben 10 Heimsiege am Stück, saisonübergreifend, sind aber auswärts eher schwach. Und daher war so mein Vorgedanke, ich hoffe auf New Mexico, aber hätte mich nicht gewundert, wenn San Antonio doch mal einen Duselsieg bekommt.
Dann schauen wir mal, ob sie einen Duselsieg bekommen oder nicht. Bereits in der 2. Minute passiert etwas. Dusel bei San Antonio, nur dummerweise bei ihnen und nicht bei New Mexico. Flanning ist derjenige, der von New Mexico eigentlich die eine Flanke machen will, ganz klassisch. Dann jedoch passiert halt genau das, was auch bei der EM jetzt schon sehr oft passiert ist, nämlich der Spieler Own Goal, in Deutschland heißt er Eigentor, war wieder mit bei der Partie und sprang aufs Feld, stellte sich vor Trainer von San Antonio und ja, stellte den Fuß so gut rein, dass der Ball natürlich im Tor landete, sodass nach 2 Minuten New Mexico bereits in Führung ging. Jetzt also auch die Auflösung, wer dieser Spieler ist, der auch bei der EM spielt.
Jetzt raff ich's. Der hat das wirklich gut gemacht, nicht schlecht.
Ja, ja, und also man muss auch sagen, der hat in den letzten Wochen ganz schön viele Spiele in den Knochen. Und trotzdem, die Scorer sind da.
Oh ja, da stimme ich zu. Und dann gab es, ich würde sagen, 6 sehr wilde Minuten, wenn du vor der 34. nichts hast. Dieser Freistoß wird von einem Spieler verursacht, den wir gleich nochmal besprechen, und zwar von Akale. Der Freistoß ist, ja, ich würde sagen, ja, auch wieder ähnlich wie beim Spiel davor, weit vom Strafraum entfernt, eigentlich nichts, was du direkt aufs Tor ziehen kannst, wird von links in den Strafraum geschossen. In dieser Szene stimmt nur eine Sache, und das ist Juan Agudelo, ehemals US-Nationalspieler. Denn die Abwehr kommt überhaupt nicht auf die richtige Idee, irgendwie jemanden zu decken. Heißt, der Ball wird lang in den Strafraum geschlagen, geht an der Mauer und an allen Abwehrspielern vorbei. Agudelo kommt rangesprintet und haut den Ball aus kurzer Distanz mit so einem Halbvolley in die Maschen. Nicht schlecht gemacht, so von Agudelo, überhaupt richtig schlecht verteidigt von New Mexico.
Es wird sogar noch schlimmer für New Mexico und von San Antonio ist es gar kein Dusel. Sondern es gibt wieder einen weiteren Freistoß und das auch nur 3 Minuten später. Und wieder ist Agudelo in der Situation beteiligt. Er bekommt den hohen Freistoßball punktgenau hingeliefert, so wie man es natürlich auch will. Man will ihn unbedingt bedienen, damit er die Tore machen kann. Er hält den Kopf hin, um den Kopfball zu machen. Allerdings wird er vom Torhüter geblockt. Gar kein Problem, weil der Ball landet wieder bei ihm. Und im Nachschuss sitzt der Ball dann tatsächlich auch im Tor. Innerhalb von 3 Minuten wurde da das Spiel gedreht und es steht 2:1 für San Antonio.
Ja, 2 Freistöße, die man definitiv besser hätte verteidigen können. Aber sehr gut für San Antonio, mal eben das Spiel zu drehen. Und es wurde noch besser für sie, denn nur 2 Minuten später, in Minute 39, versuchte New Mexico sofort den Anstoßtreffer quasi zu machen und das Spiel damit auszugleichen. Akale, der wie gesagt in der 36. schon eine gelbe Karte bekommen hat, oder in der 34., rennt in den Strafraum, ein Verteidiger kommt mit. Beide kabbeln so ein bisschen aneinander und sind bei der linken Strafraumauslinie. Man sieht einen kleinen Schubser in den Rücken von Akale. Akale geht zu Boden, Szene endet. Man denkt, vielleicht gibt es einen Elfmeter oder beide diskutieren noch eine Runde. Der Schiri kommt dazu und schmeißt Akale mit der 2. gelben Karte vom Platz, weil er behauptete, dass Akale eine Schwalbe gemacht hätte. Ich bin ehrlich, ich hatte das Spiel live gesehen, ich habe die Szene mehrmals gesehen, auch mit dir vorhin nochmal gesehen. Ich sehe da keine wirkliche Schwalbe, weil A, man sieht den Schubser in den Rücken und B, selbst wenn es nur eine kleine Berührung war, wird quasi jeder Spieler heutzutage, wenn du eine Berührung im Strafraum bekommst, zu Boden gehen, egal wie doll das jetzt gewesen ist. Mit Blick, dass du gerade schon eine gelbe Karte bekommen hast, die völlig berechtigt gewesen ist, und zwei Gegentore kassiert hast, jetzt den Spieler noch vom Platz zu stellen, fand ich eine sehr harte Entscheidung. Und wenn selbst dann obendrauf nochmal die Kommentatoren von San Antonio selbst ihn in Schutz nehmen und sagen, jo, für uns war das auch keine Schwalbe, finde ich schon sehr hart. Und so geht Akale von New Mexico vom Platz und San Antonio kann mal eben 50 Minuten in Überzahl spielen und war ja sowieso noch 2:1 in Führung.
Ich fand die Karte da auch an der Stelle definitiv viel, viel zu hart. Da findet durchaus eine Berührung statt. Also ich sehe jetzt nicht, dass man da unbedingt Schwalbe pfeifen müsste. Zumal er sitzt da und hebt so ein bisschen leicht die Arme nach dem Motto, was jetzt? Aber er reklamiert jetzt nicht groß da Elfmeter. Und ja, der Schiedsrichter kommt aber trotzdem kommt sofort zu ihm, hat schon die gelbe Karte quasi in der Hand und gibt sie ihm sofort. Fand ich da an der Stelle auch ein bisschen unnötig. Und ja, definitiv zu viel. Das ist, ein Elfmeter wäre es in meinen Augen nicht gewesen, aber es ist auch keine Schwalbe. Also in dem Moment keine Karte geben, sondern einfach nur, der Ball ist im Aus oder so. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Die Karte an der Stelle ist da wirklich ein bisschen too much des Ganzen. Es dauert dann, ein paar Minuten, bis die Antwort kommt auf genau diese Situation. 5 Minuten in etwa sind es, die da fehlen, beziehungsweise die danach kommen. Und es ist wieder die typische Situation. Ecke, Kopfball, Tor. In dem Fall ist Abi Mohamed der Torschütze. Und das heißt, New Mexico United gleicht aus, obwohl sie in Unterzahl sind.
Auch hier keine Zuordnung. Also bei aller Liebe, du bist ein Mann in Überzahl und du schaffst es nicht, den Spieler, der dann den Kopfball macht, zu decken. Der wurde überhaupt nicht gedeckt. Und das musst du erstmal hinkriegen. Also im eigenen Strafraum in Überzahl den Typen so freizulassen. Ja, also bei aller Liebe schon sehr dumm von San Antonio.
Ich glaube, wo wir beim Thema dumm sind, können wir auch mal über eine Situation in der 51. Minute sprechen. Was ist denn da bei San Antonio los?
Es gibt einen Foul-Elfmeter oder ein paar Sekunden vorher einen Foul-Elfmeter. Ja, ich würde sagen, es ist okay, also es gibt quasi ein Gerangel, 2 Spieler gehen zu Boden. War jetzt nicht die krasseste Situation, aber halt das Typische, du hast eine klare Torchance oder eine Torchance verhindert. Mittlerweile auch letzter Mann. Sehr ungünstige Situation, denn es führt direkt zum Foul-Elfmeter.
Ja, und also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie der Verteidiger da in diese Situation reingeht, weil es wirkt schon so, als wenn er da deutlich mit dem Körper reingeht. Und mittlerweile sollte man doch irgendwie als Spieler wissen, dass das möglicherweise zu einem Elfmeter führen könnte. Und eventuell Gerade wenn es zuvor schon mal Situationen gab, wo der Schiedsrichter dann vielleicht so im Laufe des Spiels gemerkt hat, oder habe ich vielleicht falsch reagiert, eine falsche Entscheidung getroffen, dann gibt es ja manchmal Schiedsrichter, die dann bei anderen Situationen für diese Mannschaft, gegen die sie falsch entschieden haben, vielleicht auch mein Auge zudrückt. Heißt also, als Spieler des anderen Teams würde ich dann einfach nur besonders mehr aufpassen, damit mir auch gar nicht erst eine dumme Situation passiert. Das in dem Fall, finde ich, man sieht, da ist auf jeden Fall ein Foul im Strafraum. Ja, was soll der Schiedsrichter an der Stelle da machen? Er muss den Elfmeter geben. Also strategisch überhaupt nicht clever, wie da verteidigt wird von San Antonio.
Es gab dann den Vollelfmeter, der von Greg Hurst verwandelt worden ist. Auch hier die klassische Situation. Greg Hurst läuft an, verzögert im Laufen ganz kurz, schießt dann den Ball in die Ecke, wo der Torwart nicht reinspringt. Und so wird das Spiel gedreht vom ursprünglich 2-1 für San Antonio zum 2-3 für New Mexico. Wohlgemerkt in Unterzahl.
Du darfst jetzt ranten.
Ich bin ganz ehrlich und ich mein's nicht böse, aber San Antonio FC gibt mir A auf die Nerven und B Marcina, der Trainer muss weg. San Antonio hat die Saison ein Problem. Sie haben einen neuen Sportdirektor, der einen Kader zusammenstellt, der überhaupt nicht wirklich funktioniert. Statt der üblichen Taktik, gute Spieler zu behalten und vielleicht durch USL-Spieler zu ergänzen, hat man jetzt Spieler geholt aus der ganzen Welt, die einfach nicht wirklich zusammenfinden. Oder auch wegen Visa-Probleme erst viel zu spät reinkam. Heißt, auf dem Platz sieht man nicht mehr zwingend eine Einheit. Das auf dem Sportdirektor. Das Problem ist eigentlich der Trainer. Alan Marcina ist der Trainer seit den NASL-Zeiten, als man noch als San Antonio Scorpions da die Meisterschaft holte. Und man holte ja mit ihm 22 die USL-Meisterschaft. In der letzten Saison, als man noch quasi die meisten seiner Meisterspieler dabei behalten hat, spielte man auch schon nicht gut und viele fragten sich, wo ist die Weiterentwicklung von Marcina, wo passt man sich an, weil wir werden ausrechenbar. Dieses Jahr gleiches Problem. Marcina spielt immer dieselbe Chose durch, auch wenn sie nicht funktioniert. Er wechselt viel zu spät durch, also was die Spieler angeht, was auch mit dazu gesorgt hat, dass San Antonio eine extrem lange Verletztenliste hatte und stellenweise bei den Spielern oder bei den Spielen nur ein Profispieler auf der Bank saß und 5 Academy-Spieler. Und selbst da hat er Ewigkeiten gewartet mit zum Wechseln. Mein Problem ist auch, San Antonio rühmt sich gerne mit dem Begriff Mentality-Monster. Also sie sind die Mentalitätsmonster, sie gewinnen gegen jede Problematik, sie sind die Größten, sie sind toll. Und der Trainer fiel mehrmals auf, dass er darüber gemeckert hat, dass sie ja quasi gar keine Chance aktuell haben, weil sie so viel Verletzung haben, weil sie so viel spielen müssen und kaum Rast haben. Jetzt hast du vor dem Spiel gegen New Mexico 10 Tage Rast und kriegst eine Menge deiner Spieler zurück in den Kader von der Verletztenliste und du schaffst es in Überzahl zu verlieren, indem du A, erst bei einer Ecke nicht verteidigst und B, dann diesen dummen Elfmeter kassierst. Ich bin ganz ehrlich, ich wundere mich, dass Marcina immer noch im Amt ist. Denn im ganzen Verein brodelt's. Die Fans sind seit Ewigkeiten angepisst, weil der Club plötzlich von ihnen Geld haben will, wenn sie quasi das übliche Tailgate abziehen wollen vor dem Spiel und hat horrende Parkgebühren eingeführt. Die Fans dürfen im Stadion viele Sachen nicht mehr mitbringen, die überall Standard sind, wie Fahnen. Es gibt keine Weiterentwicklung von Marcina im Spielsystem oder generell im Kader. Es gibt keine wirklichen Ergänzungen. Dann holst du Jake LaCava, der ein Flügelspieler ist, und setzt ihn als Stürmer ein, wo er nichts zu suchen hat. Ganz ehrlich, wenn San Antonio, die aktuell 11. von 12 im Westen sind, jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann verstehe ich nicht, was du da eigentlich beruflich machst. Denn im Club läuft nichts gut, auf dem Platz läuft's nicht gut. Und wenn du wirklich ein Mentalitätsmonster bist und unbedingt wieder Meister werden willst, musst du was ändern. Und unter Marcina ändert sich einfach nichts. Du kriegst jede Woche den gleichen Mist. Und deswegen möchte ich den guten alten Vaas zitieren aus dem Spiel oder Videospiel Far Cry 3, der ein Zitat gibt, das Albert Einstein zugeschrieben wird, aber nie belegt worden ist. Die Definition von Wahnsinn ist, immer dasselbe zu versuchen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Stand heute, am Freitag, dem 5. Juli, ist Marcina noch im Amt. Und auch wenn es Gerüchte gibt, dass San Antonio abwartet, ob Neil Collins, der Ex-Tampa-Trainer, vielleicht Interesse hat. Bitte, San Antonio, wenn ihr wirklich etwas vom Stolz habt und euch wenigstens ein bisschen die Fans zurückholen wollt, die ihr eh schon vergrault habt, sorgt für eine neue Trainersituation. Wir haben hier nicht die gleiche Geschichte wie Phoenix, dass ihr jemanden als Sündenbock hinstellen könnt, der erst seit ein paar Wochen da ist. Marcina ist halt, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren im Amt. Man sieht seit der Meisterschaft 22 keine Verbesserung, keine Weiterentwicklung. Er ist mit der Grund, warum die Spieler so einen harten Verschleiß haben. Jammert ständig über irgendwas, wie zum Beispiel, dass sie nicht genügend rasten können. Verkackt dann gegen New Mexico in Überzahl. Bei aller Liebe, bitte San Antonio, macht was. Und das war mein kleines Rändchen zum Wochenende.
Ich fand deinen freudschen Versprecher zu Fallout sehr witzig.
Passt, es könnte auch ein Fallout sein. Aber nein, ernsthaft, lieber San Antonio, zieht die Reißleine. Das ist nicht schön. Und wenn wirklich auch Hardcore-San Antonio-Fans, die ich gut kenne, die auch Season-Ticket-Members sind, schon drüber nachdenken, überhaupt nicht nächstes Jahr zu kommen, weil der Club auch so viel Mist baut, neben dem Platz und auf dem Platz. Was für Alarmzeichen wollt ihr noch? Ihr seid 11 von 12 in der Konferenz. Worauf wartet ihr? Dass ihr Letzter werdet? Also, wenn jetzt nicht, wann dann?
Interessant ist aber auch, dass San Antonio seinen Fans jetzt plötzlich so komische Auflagen gibt. Wie kommt denn das? Gab es da Anlässe für?
Ich habe keine Ahnung. Das mit diesen Fahnen ist schon eine Weile so. Keiner weiß, warum. Viele Fans mochten die Fahnen, gehen auch mit den Fahnen zu Auswärtsspielen und schreiben auch sowas wie, hey, guckt mal, so sieht's aus, wenn im Stadion Fahnen benutzt werden dürfen. Und diese Tailgate-Park-Geschichte seit Anfang der Saison so und fuckt sehr viele ab, vor auch die Supporters-Groups. Und selbst die weigern sich, mit dem Club zusammenzuarbeiten, denn der Club hat ja gesagt, die geben ihm einen Anteil an den Parkgebühren wenigstens zurück. Beim Motto, ne, alle, die parken, ihr kriegt einen Anteil davon. Selbst die wollen das nicht. Und deswegen, ich weiß es nicht, aber irgendwie wirkt es komplett unschlüssig. Also die Transferpolitik, dass man sich nicht verstärkt mit den üblichen MLS-Leihspielern, die oft wirklich die wichtigsten mit waren. Der Kader funktioniert nicht, Marcina ist, ich weiß nicht, was er macht, aber er ist kein guter Trainer. Und den eigenen Fans noch ans Bein zu pissen, indem du so wie sagst, yo, wir wollen jetzt krasse Parktickets haben und quasi das Tailgate vorm Spiel quasi unmöglich machen. Nicht schön. Und wenn im Spiel gegen New Mexico, das aktuell das beste Team der Liga ist, riesige Lücken im sonst immer vollen Toyota Field sind, was die Fans angeht, merkt es doch bitte, Jungs, in Texas. Um es ganz krass zu machen, wenn ihr bei RGV noch keine Warnzeichen gesehen habt, weil ihr dacht, ihr wärt besser als die Toros, ihr seid gerade die Toros.
Wow, das ist sehr hart. Okay, dann gehen wir mal zu einer Meldung, die noch in dieser Woche war es, glaube ich, oder in der vorletzten Woche war, die durchaus interessant ist. Es gibt da einen sehr jungen Spieler, den kennen wir unter anderem aus der Jugendakademie von, es war sogar, glaube ich, San Antonio, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Nee, Sacramento muss es gewesen sein. Jugendakademie von Sacramento. Und wir kennen ihn auch aus der USL. Er wechselte dann zu Real Salt Lake in die MLS, wo er jetzt ein paar Monate spielte, bis nun das Interesse von Chivas kam. Ich rede von Fidel Barajas, der jetzt gewechselt hat. Eine Summe, die nicht offiziell bekannt ist, aber wo, was hast du vorhin gesagt, ich glaube 4 Millionen Dollar im Umkreis oder in der Gerüchteküche schwimmen. Was sagst du dazu?
Ich bin ehrlich, Fidel Barajas, U17 Nationalspieler von Mexiko, extremes Talent. Wenn ihn letzte Saison bei Charleston gesehen hat, der weiß, dass der wirklich sehr viel drauf hat. Bei Salt Lake, muss ich sagen, fand ich noch eine gute Adresse, weil die für Jugendfußball und Talentförderung bekannt sind. Aber auch da fand ich den Transfer halt nicht gut, weil es hieß, dass Charleston nur $250,000 bekommt plus eine gerüchtete Weiterverkaufsklausel von 20-25%. Und das ist einfach gar nichts für so ein großes Talent. Wenn es jetzt stimmt, dass er für 4 Millionen zu Chivas gegangen ist, also der Transfer ist offiziell, nur die Summe ist halt nirgendwo bestätigt, dann würde er ja von diesen maximal 25% 1 Million Dollar an Charleston geben. Viele Fans sind davon toll aus dem Häuschen, sagen, hey, was für ein krasser Transfer, hat sich für Charleston voll gelohnt. Insgesamt wären es dann 1,25 Millionen Euro Dollar Ablöse. Das ist auf dem globalen Kontext gesehen gar nichts. In Europa kostet jeder Spieler, der halbwegs mit dem Ball durch die Gegend stolpern kann, schon mal 20 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Charleston nicht mehr Geld bekommen hätte, wenn sie sich den Zwischenstopp über Salt Lake gespart hätten. Natürlich, wenn Barajas gehen wollte und das beste Angebot zu der Zeit war, wird schon wirtschaftliche Gründe haben. Meine größte Frage ist nur, ob Chivas die beste Adresse ist. Denn klar ist Chivas, Guadalajara, eins der größten Teams in Mexiko und als mexikanischer Jugendnationalspieler im Heimatland aufzulaufen, gibt sicherlich schlechtere Sachen. Nur in Salt Lake fand ich, war er perfekt aufgehoben. Ein Club, der massiv auf Jugendarbeit setzt, der ihn immer einsetzen würde, der Talente zu schätzen weiß, stelle ich mir leichter vor, als wenn du nach Mexiko wechselst, wo du bisher noch gar nicht gespielt hast, also vereinstechnisch, und vermutlich auch der Druck deutlich höher sein würde. Also ich bin gespannt, mit 17 immer noch ein sehr krasses Potenzial, noch sehr groß zu werden. Ich finde die Grundidee auch nicht schlecht, ich finde nur die Ablösegeschichte irgendwie sehr wenig, weil die Community hypt, sagt voll krass, neuer Rekordtransfer, sind aber auch nur 112.000 mehr als für den letzten. Das ist also jetzt nicht wirklich mega viel mehr.
Ich stimme dir bei einer Sache zu, nämlich bei der Frage, ob der Wechsel zu Chivas der richtige ist, weil ich schon finde, dass Real Salt Lake da wirklich eine gute Adresse ist, um Erfahrung, höherklassigeren Fußball zu sammeln, Einsatzzeiten zu bekommen und sich dann noch weiterzuentwickeln. Ist Chivas da die richtige Stelle? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich mir Chivas in den letzten Jahren zu wenig angesehen habe. Aber ich hoffe, dass sie ihm die Möglichkeit geben, zu spielen, Erfahrung zu sammeln und sich dann dementsprechend, wie bei Real Salt Lake, weiterzuentwickeln und dann irgendwann ein Großer zu werden und eben nicht die ganze Zeit auf der Bank zu versauen oder dann in irgendwelche Jugendbereiche geschoben zu werden. Das wäre dann vergeudete Zeit. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob sich Charleston hätte den Weg quasi über Real Salt Lake sparen können und gleich ihn gleich hätte verkaufen können. Weil die Frage ist ja, gab es zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch andere große oder relevante Angebote oder gab es sie noch nicht? Weil beispielsweise, wenn er oder auch seine Eltern entscheiden, er soll maximal in den USA oder in Mexiko spielen, weil er da ja auch einen kulturellen Bezug zu hat, es aber zum Beispiel aus Mexiko gar keine anderen Angebote zu dieser Zeit gab, dann war Real Salt Lake da schon die richtige Entscheidung. Und wir wissen ja nicht, also ich vermute, dass wir es nicht wissen, ob es da eben Angebote zu dieser Zeit gab, die noch anderweitig relevant gewesen wären. Oder ob beispielsweise das Angebot von Real Salt Lake oder andere Angebote, die aber weniger gut waren, die einzigen waren, die zu der Zeit unterwegs waren. Und erst Angebote kamen, nachdem man gesehen hat, dass er auch bei Real Salt Lake durchaus zeigen kann, was er kann.
Will ich gar nicht bestreiten. Also man kann vieles darauf sehen. Ich freue mich trotzdem für ihn, weil nochmal ein Schritt aus der vielleicht eine für viele gesehen höhere Liga. Wenn er viel Einsatzzeit bekommt bei Chivas, dann glaube ich, wird es ein guter Wechsel. Ich kann es ein bisschen schwer einschätzen, ob es wirklich Stand jetzt die beste Idee war. Unterm Strich, ja, hat Salt Lake profitiert, die hat ein gutes Talent, kriegen die deutlich höhere Ablöse rein, als sie bezahlt haben. Und Barajas macht dann den nächsten Schritt. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird. Ob er das Talent weiter in den nächsten Jahren behalten kann oder ob er der nächste Freddy Adu wird und in ein paar Jahren in der Versenkung verschwindet und irgendwie, keine Ahnung, Pizza ausliefern muss. Ich bin gespannt. Ich wünsche ihm nur das Beste. Oder so. Also ich wünsche ihm nur das Beste.
Da wir mit der Zeit schon weit vorangeschritten sind, hast du einen Tipp fürs Wochenende, welches Spiel man unbedingt sehen sollte?
Ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Da gibt es ein paar gute Sachen und ich kann nur empfehlen, guckt euch auf YouTube um. Alle Spiele werden live übertragen. Sucht es euch gerne aus und wenn nicht, hört bei uns zu. Dann kriegt ihr die schönsten Spiele nacherzählt.
Ganz wichtig, wer sich einen Preis schnappen will, der hat noch Zeit bis zum 20. Juli, weil an dem Tag spielt Tulsa zu Hause. Und bei diesem Spiel haben sie zusätzlich einen interessanten Wettbewerb, nämlich einen Hotdog-Ess-Wettbewerb. Und der Gewinner geht am Ende mit einem goldenen Hotdog nach Hause. Also wer Interesse hat, auf jeden Fall am 20. in Tulsa sein. Und nebenbei wird auch ein bisschen Fußball gespielt, aber seien wir ehrlich, ein goldener Hotdog ist schon das Highlight in dem Fall. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, war's das für heute. Dann gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, wie die Partien vom Wochenende ausgegangen sind und ob vielleicht San Antonio es geschafft hat, den Trainer zu entlassen. Bis dahin, viel Spaß und viele Tore.
Tschüss.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.